Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Temperatur und Taktik. Mein Name ist Andrea Nakoins. Ich bin Ärztin und Resilienzexpertin. In diesem Podcast möchte ich euch zeigen, wie wir trotz Krisen gemeinsam ein gutes Leben führen können. Ich komme ja aus Cottbus und bin entsprechend leidenschaftlicher Fan des FC Energie Cottbus. Und in meiner Jugend, mein großer Held war Nils Petersen. Grüße an Nils Petersen, wenn er sich das jemals anhören sollte. Und Nils Petersen hat auch bei Werder Bremen gespielt und entsprechend fühle ich mich der Sandra, die heute da ist, emotional sehr verbunden. Bevor wir allerdings zu Sandra übergehen, einmal natürlich die Frage, was hat denn jetzt nur Klimawandel eigentlich mit Fußball und mit Sport zu tun? Und ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr, während der Europameisterschaft der Männer, Deutschland gegen Spanien in Dortmund, musste das Spiel unterbrochen werden. Und angeblich war es so, dass es für ein paar Minuten den höchsten Wasserfall innerhalb von Deutschland gab, nämlich im Stadion von Borussia Dortmund. Es regnete unfassbar. Es ist, ehrlich gesagt, fand ich es ein großes Glück, dass da niemand verletzt worden ist. Also das heißt, diese Extremwetterereignisse, Regen, Hitze, Schnee und Eis betreffen selbstverständlich auch den Fußball ganz besonders. Darüber spreche ich heute mit meiner großartigen Gästin. Das ist die Sandra Broschat. Sie ist Head of Sustainability bei Werder Bremen. Hatte vorher Stationen bei Coca-Cola und Jägermeister und hat jetzt im Nachhaltigkeitsteam von Werder Bremen ihr berufliches Zuhause gefunden. Aber nicht nur das, sie ist auch Autorin des Nachhaltigkeitsfachbuchs Nachhaltige Karriere mit dem richtigen Job die Welt verändern. Und das hat sie zusammengeschrieben mit ihrer Co-Gründerin, denn Sandra hat auch noch gegründet die Future Women, ein Nachhaltigkeitsnetzwerk für Businessfrauen, würde ich sagen. Vielleicht sprechen wir darüber auch gleich, aber erstmal hallo und herzlich willkommen, Sandra.
Ja, sehr schön, dass ich da sein darf. Moin von meiner Seite.
Ja, moin, das ist für mich ja auch sowas, ne? Robert Habeck sagt es auch immer. Genau. Sandra, es ist ja zur Zeit des Hitze gar nicht so richtig unser Problem und Regen auch nicht, sondern eher Schnee. Und ich erinnere mich vor ein paar Wochen, wie war denn das bei euch in Bremen? Da hat es ja doll geschneit, ne? Und es wurde auch ein Spiel abgesagt, oder?
Genau, das Spiel, unser Heimspiel wurde abgesagt gegen Hoffenheim und spannenderweise wird es ja heute Abend nachgeholt. Es liegt wieder Schnee, nicht so viel Schnee, wie als es abgesagt wurde, aber heute sind wir guter Dinge, dass es stattfinden
heute
kann. Der 27. Okay, Dienstag.
Heute ist übrigens der 27. Januar 2026. Ihr werdet also, wenn ihr diese Folge hört, rückblickend gucken können, ob der Schnee eine Auswirkung hatte. Und warum musste das verschoben werden? Also kann man nicht einfach den Schnee wegschieben?
Tatsächlich war es einfach zu viel Schnee, sodass wir einfach, während wir schon mitten in den Spielvorbereitungen waren, immer weiter Schnee gefallen ist. Und dadurch, dass es dann sehr starke Schneeverwehungen gab, lag einfach auch zu viel Schnee auf den Zuwiegen. Das heißt, wir konnten die Sicherheit der BesucherInnen nicht gewährleisten, egal wie viel wir geräumt, geschüttet und weggeschoben hätten. Und wenn man sich im Stadion-Innenraum aufgehalten hat, hat man gesehen, wie viel Schnee auch zwischen den Sitzreihen lag. Und das wäre einfach... Wir sind einfach schlichtweg nicht hinterhergekommen. Also es hat einfach durchgehend geschneit und wir haben es nicht geschafft, das wegzuräumen.
Und das heißt, am Ende ist es halt ein Sicherheitsthema, ne? Für die ZuschauerInnen. Es ist ja eigentlich auch ein ganz guter Übergang zu all den anderen Klimaanpassungsthemen, weil am Ende geht es halt um unsere Sicherheit und um unsere Gesundheit. Ja, aber wir haben uns ja bei einem also quasi gegensätzlichen Thema kennengelernt, nämlich Hitze. Und das ist ja auch mein Steckenpferd. Und welche Rolle spielt denn Hitze für euch bei Werder? Also meine Wahrnehmung ist, ihr seid da schon irgendwie der einzige Verein, der da wirklich nach vorn geht. Wenn das nicht stimmt übrigens, liebe ZuhörerInnen, lasst es mich wissen. Mich interessiert auch, was die anderen Bundesliga-Vereine tun. Aber genau, was tut ihr denn bei Werder Bremen?
Genau, ich glaube, ich würde vorweg nochmal einmal sagen, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, dass wir vielleicht in Deutschland eine Vorreiterrolle haben, aber gleichzeitig, wenn man sich die südeuropäischen Fußballclubs anschaut, für die ist das schon gang und gäbe, sich damit zu beschäftigen. Die haben schon infrastrukturelle Maßnahmen, die haben zum Beispiel auch spätere Anstoßzeiten, die beschäftigen sich schon viel mehr mit Ideen wie Wasser, Nebel, Duschen für ZuschauerInnen mit gratis Leitungswasser. Also die haben schon viel, viel mehr Maßnahmen und da können wir auch sehr viel von lernen. Was war bei uns der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt war, dass wir als Werder Bremen uns intensiv mit der Frage beschäftigt haben, okay, wie viel CO2 stoßen wir eigentlich aus und was ist unser Dekarbonisierungsfahrplan? Sprich, wie können wir CO2 reduzieren? Und im Rahmen dieser Diskussion, einfach mit dem Team, aber auch mit zahlreichen KollegInnen, ist aufgefallen, okay, müssen wir nicht eigentlich uns jetzt auch schon mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen? Und in dem Zusammenhang hat dann eine Kollegin davon erzählt, dass es bei uns ein Tischtennisspiel gab. Und Werder Bremen hat nicht nur Fußball, wir haben auch andere Sportarten, unter anderem Handball, Turnspiele, Gymnastik, aber eben auch Tischtennis. Und bei Tischtennis spielen wir auch auf Bundesliga-Niveau. Und ein Spiel musste tatsächlich mehrfach unterbrochen werden, weil es einfach schlichtweg zu heiß in der Halle war. Und gleichzeitig konnte man aber auch nicht richtig lüften, weil hätte man alle Türen der Turnhalle aufgemacht, hätte der Wind tatsächlich die Flugbahn vom Tischtennisball beeinflusst. Und das war einfach nicht. Mehrere Unterbrechungen, das geht natürlich nicht. Und aus dieser Anekdote, muss man sagen, ist dann so die Idee entstanden, Mensch, müssen wir uns damit nicht eigentlich im größeren Ziel beschäftigen. Und das war so der Anfang, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns mal ranrobben an das Thema Hitze. Und gleichzeitig ist Werder Bremen schon immer mit dem Stadion an der Weser. Und wir gelten offiziell in Bremen als Überflutungsgebiet, weil Sportstätten Überflutungsgebiet sind, um eben ja, die AnwohnerInnen zu schützen und deren Immobilien. Das heißt, wir müssen uns auch intensiv mit der Frage beschäftigen, was passiert eigentlich bei Sturmflut? Das heißt, das war so der Startpunkt zu sagen, okay, wir haben Wasser als Thema und Hitze. Und lass uns da mal näher einsteigen und schauen, was wir eigentlich machen.
Du hast jetzt schon total spannend gesagt, dass es aufgefallen ist beim Tischtennis. Aktuell finden in Australien auch die Australian Open statt. Da ist ja auch die Woche, hat dann jetzt die Hitzeregel gewirkt und es wurden so Kühlpausen eingeführt und solche Sachen. Aber vielleicht nochmal den Schritt zurück. Also du hast das eigentlich spannend, ne? Also ihr könnt die Fenster nicht öffnen, weil dann fliegt leider der Tischtennisball, kann sich jeder gut vorstellen, einfach weg, weil es windig ist. Das geht natürlich nicht. Was gibt es denn noch so für Probleme für euch als Profi- und Breitensportverein, die ihr vor allem durch Hitze habt?
Man hat auf jeden Fall Einschränkungen im klassischen Betrieb. Also sprich, du hast einfach gesundheitliche Folgen. Das heißt, also wir sind ja, da musst du unterscheiden zwischen Profibetrieb und Breitensport. Und was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben als Startpunkt gesagt, okay, lass uns mal den Breitensport auch befragen. Also wir haben sowohl unsere Mitarbeitenden befragt zum Thema Hitze als auch den Breitensport. Und dann haben wir allein im Breitensport gesehen, dass tatsächlich 67% der Befragten haben geantwortet, dass sie schon körperliche Probleme hatten durch Sport, also bei Hitze. Und da wir hatten in Kategorien gemacht und hatten gesagt, Mensch, was ist dir denn bekannt als Phänomen? Und dann haben sie zum Beispiel Hitzschlag, Sonnenstich, Kraterprobleme, Dehydrierung, alles Themen, die unsere BreitensportlerInnen schon erlebt haben. Und das ist natürlich etwas, wo wir sagen, okay, das können wir ja nicht hinnehmen. Wir müssen ja Menschen darüber aufklären, was sie eigentlich bei solchen Problemen machen können. Und wir müssen insbesondere TrainerInnen und Übungsleitende auch darüber aufklären, was dann Gegenmittel sind. Und das war, ich glaube, das ist so ganz klassisch, dieses Thema Hitze, das ist einfach die Gesundheit beeinflusst. Und wenn man, das ist meine persönliche Meinung, wenn man jetzt nichts tut tatsächlich, ist ja die große Gefahr, weil Klimawandel wird voranschreiten, wir werden mehr Monate haben mit Hitze im Jahr. Und gerade vulnerable Gruppen wie ältere Menschen, aber auch Kinder, was machen die dann eigentlich in diesen Monaten? Wollen wir denn tatsächlich hinnehmen, dass sie dann einfach keinen Sport mehr machen können tagsüber? Also zum Beispiel eine Detailfrage, die ich auch immer wieder zur Diskussion stelle, wenn Menschen mich mit großen Augen angucken, warum mich das so intensiv beschäftigt, ist, man kann sich ja mal den Corona-Effekt vorstellen. Bei Corona war es auch so plötzlich, dass Kinder dann keinen Zugang mehr hatten, ne? Irgendwie sehr stark eingeschränkt waren in ihrer persönlichen Freiheit. Und angenommen, wir haben jetzt sehr weit nach vorne gespult, wir haben perspektivisch 5-6 Monate im Jahr, in denen es sehr heiß wird, in denen es auch tagsüber sehr heiß ist, in denen Kinder tatsächlich idealerweise dann draußen keinen Sport mehr machen, weil einfach die gesundheitlichen Risiken so hoch sind. Sprich, die können eigentlich nur noch an Randzeiten Sport machen. Dann gibt es aber nur begrenzte Sportflächen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Sporthallen. Ja. Und wer darf dann eigentlich zu welcher Uhrzeit noch Sport machen, wenn man plötzlich nur noch an den Randzeiten Sport macht? Und das sind ja so Grundsatzfragen, die man sich stellen muss.
Und ich finde es super spannend, dass du das jetzt auch so ausführlich sagst, weil das ist ja schon was, ich glaube, das ist viel häufiger, als die meisten Menschen wissen. Also ich bin zum Beispiel vor so, ich sag mal, knapp 3 Jahren auf das ganze Thema Sport und Hitze aufmerksam geworden, weil mir eine Mutter eine E-Mail geschickt hat und gesagt hat, ja, mein Sohn, der muss sich einfach jede Woche nach dem Fußballtraining im Sommer übergeben zu Hause, ob das denn an der Hitze liegen könnte. Und wir hatten auch schon, vor 2 Jahren mussten in Fulda die Bundesjugendspiele, mussten irgendwie 10 Kinder medizinisch versorgt werden danach. Ne? Also es ist eigentlich schon ein riesiges Thema und je mehr wir darüber sprechen, umso klarer wird eigentlich, eigentlich haben das ganz, ganz viele Menschen schon erlebt. Und das eine Thema ist Kinder, aber dann ist ja das andere auch, Sport ist ja unheimlich wichtig und nur weil es jetzt heißer wird und länger und häufiger heiß wird, heißt das ja nicht, dass die Leute sich nicht mehr bewegen können oder nicht mehr bewegen sollten, weil das ist ja einfach aus gesundheitlicher Perspektive trotzdem total wichtig.
Also da würde ich gerne einhaken, weil wir haben als Sportverein ja auch eine Sorgfaltspflicht, ne? Und wenn Menschen bei uns Sport machen, haben wir tatsächlich auch die Verantwortung zu schauen, was sind die entsprechenden Rahmenbedingungen, die es braucht, damit die Menschen eben auch im positiven Sinne etwas für ihre Gesundheit tun und dass es eben nicht schädigend ist. Und das ist, das darf einfach nicht sein, dass zum Beispiel Kinder bei uns Sport machen und dann sich im Nachgang, wie du sagst, übergeben müssen. Das ist etwas, was, also da schrillen bei mir alle Alarmglocken.
Hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür wirklich da ist im Sport, so ganz generell? Also der Deutsche Olympische Sportbund zum Beispiel, würde ich sagen, der hat das Thema schon auf dem Schirm. Ja, die haben ja jetzt auch schon ein paar Projekte dazu gemacht, aber so insgesamt?
Das ist auf jeden Fall ein Prozess und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass es schon flächendeckend ein Bewusstsein dafür gibt. Wir hatten aber jetzt beispielsweise letztes Jahr haben wir eine erste Schulung gemacht, zusammen mit dem Landessportbund zum Thema Hitze und welche Folgen hat eigentlich Sonne. Und dann haben wir wirklich auch mit den Übungsleitenden intensiv diskutiert, was können wir eigentlich schon ganz praktisch tun. Und in dieser Diskussion hat man schon gemerkt, es gibt ein Bewusstsein und es gab ganz simpel zum Beispiel den Wunsch danach, dass es eben an den Trainingsplätzen Zugang zu Wasser gibt, dass eben dort Hydranten bereitgestellt werden, damit Menschen sich mit einem Eimer Wasser holen können, damit man dann bei einem sehr heißen Training zum Beispiel die Trikots der Kids, ne, dass die eben kurz ins Wasser getunkt werden können, die dann die Leibchen wieder anziehen können, dass eben in der Grundausstattung für die Mannschaften Cappies dabei sind. Also so ganz simple Sachen tatsächlich. Und da hat man schon gemerkt, in der Diskussion gab es ein sehr, sehr hohes Interesse an infrastrukturellen und organisatorischen Lösungen. Sachen und, aber das ist eben dann auch wieder individuell zu gucken, übungsleitende TrainerInnen müssen eben auch den Wetterbericht sich angucken und müssen gucken, ne, was ist eigentlich die UV-Strahlung, welche Hitze haben wir und dann auch gemeinsam entscheiden, kann das Training stattfinden, ja oder nein?
Ja, jetzt hast du so ein Thema UV-Strahlung, ne? Meistens, wenn es heiß ist, scheint natürlich irgendwie auch die Sonne und die Skala für die UV-Belastung wurde auch erhöht in den letzten Jahren, einfach weil die ursprüngliche Skala nicht mehr ausreicht. Das kommt also zu der körperlichen Belastung von Hitze auch noch dazu. Und ich meine auch bei den Europameisterschaften, dass wir auch so Sonnencremespender zum Beispiel in den Stadien hatten. Habt ihr sowas auch, einen Sonnencremespender?
Nee, gerade heiß diskutiert. Wir sind gerade, wir haben gerade auf unserem Gelände sehr viele Infrastrukturmaßnahmen und dass wir jetzt auch, wenn die abgeschlossen sind, ist tatsächlich eine Begehung mit dem Leiter Infrastruktur geplant, um zu schauen, an welchen Orten macht es wie wo Sinn. Und das aber auch, also A, habe ich ganz klar das Thema Sonnencremespender auf dem Schirm und B, Sonnensegel. Also an welchen Stellen machen Sonnensegel Sinn, weil wenn man sich jetzt mal einen typischen Kunstrasenplatz vorstellt. Da steht jetzt nicht an der Seite ein Baum.
Was ist denn das Problem bei, vielleicht, ich grätsche mal direkt ein, was ist denn das Problem mit Kunstrasen?
Ja, dass er sich aufheizt. Also Kunstrasen ist einfach Plastik und da gibt es halt keine Zirkulation so richtig. Das heißt, es wird einfach zu heiß. Wir haben jetzt bei dem Neubau der Kunstrasenplätze darauf geachtet, dass eben andere Materialien verwendet werden, damit die Temperatur eben nicht so stark steigt auf diesen Kunstrasenplätzen. Und wir haben jetzt auch bei dem Neubau um die Kunstrasen drumherum, also um die Plätze drumherum, sogenannte Klimasteine verbaut. Das heißt, so Steine, die Wasser aufnehmen und bei Hitze wieder Wasser abgeben, sodass einfach die Temperatur auf den Plätzen nicht so stark steigt und dass einfach eine bessere Zirkulation stattfinden kann. Aber das sind so Sachen, das muss man halt immer Projekt für Projekt sich angucken, was jetzt hier jeweils Sinn macht. Und dadurch können wir zum Beispiel schon auf unseren Plätzen jetzt die Temperatur signifikant senken.
Messt ihr das nach oder woher weißt du das?
Wir haben das jetzt verbaut. Das sind natürlich alles Herstellerangaben. Wir gucken uns das jetzt im Sommer an, wenn es heiß wird.
Ja, dann gehen wir vielleicht nochmal den Schritt zurück. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt festgestellt, okay, ist jetzt hier irgendwie ein Thema. Ihr habt eine Umfrage gemacht und wir haben jetzt schon über so ein paar kleine Maßnahmen gesprochen. Aber wie seid ihr das denn jetzt angegangen und was ist denn der Plan?
Also wir haben für uns im ersten Schritt identifiziert, was sind eigentlich bei Klimaanpassung die zwei großen Themen. Das ist natürlich erstmal eine Art Risikobetrachtung. Das würde ich, glaube ich, auch jedem Unternehmen empfehlen, sich anzugucken, was sind Klimaszenarien. Da gibt es auch zum Beispiel große Versicherer, die da auch entsprechende Teams mittlerweile haben, mit denen man sich austauschen kann. Bei, ganz simpel, sehr weit weg jetzt von uns. Wenn man in bestimmten Regionen in den USA Fabriken hat, dann ist dort einfach die Tornado-Gefahr sehr hoch. Ne? Und das ist zum Beispiel so ein Thema, eine Dimension von Klimawandel, Klimaanpassung, mit der man sich dann auseinandersetzen muss, wie man dann solche Gebäude zum Beispiel baut. Wir haben für uns das auch einmal angeschaut und haben gemerkt, okay, das Thema Wasser ist das eine große Thema im Sturfluten Nähe zur Weser und das andere Thema Hitze. Und haben jetzt jeweils Projekte aufgesetzt. Bei Thema Wasser ist das Team Infrastruktur ganz klar im Lead. Die haben hier zusammen mit einer Universität und gemeinsam mit einem größeren angelegten Projekt, Resilient heißt das, hier in Bremen, tatsächlich sich angeguckt, okay, welche Folgen wird Sturmflut haben, werden auch hier entsprechende Hochwasserpegel, haben sie sich angeguckt, wie fließt das Wasser, haben dann in diesem groß angelegten Projekt geschaut, okay, können wir Wasser auch ein Stück weit leiten und haben dann wirklich in einer sehr großen, übergreifenden Arbeitsgruppe verschiedene Personen intern, extern zusammengebracht, um sich halt anzuschauen, was tun wir denn im Falle einer Sturmflut. Das ist dann sehr viel Papier, aber auch gleichzeitig sehr viele Abstimmungen. Und zum Beispiel, also ganz praktisch, wir haben, wenn man sich so ein Fußballstadion anschaut, haben wir ja den Innenraum, den Rasen, auf dem die Profis spielen. Und für diesen Rasen braucht es ein sogenanntes Greenkeeping-Team.
Wie viele Leute sind das?
Das ist 10 plus. Also es ist auf jeden Fall ein sehr großes Team. Aber die kümmern sich tatsächlich ja nicht nur um den Innenraum, sondern auch um andere Rasen.
Darf ich dazu noch ein paar Fragen stellen? Und sind das, was haben die für eine Ausbildung gemacht? Das finde ich ja total interessant.
Zum Beispiel Gärtner.
Tatsächlich. Ja, also es ist eine Gärtnerausbildung, um Greenkeeper zu werden. Das gefällt mir gut. Alles klar, gut. Ja, und die?
Die kümmern sich um den Rasen. Und das machen sie natürlich nicht mit einer Nagelschere, dass sie diesen Rasen schneiden. Dafür haben die ja Maschinen. So. Und was passiert eigentlich, wenn eine Sturmflut kommt mit diesen Maschinen? Wer muss die wo hinfahren? Und dazu muss man aber auch wissen, wenn eine Sturmflut kommt, wie viel Zeit haben wir überhaupt? Mhm. Also wenn quasi an bestimmten Orten ein Pegel erreicht wird von meinetwegen 2-3 Meter, wann ist das Wasser bei uns und welchen Zeithorizont haben wir überhaupt noch, um entsprechend die Maschinen umzupacken? Das heißt einfach auch das ganze Thema Wertgegenstände sichern. Das war zum Beispiel ein Prozess, in dem wir geguckt haben, welche Wertgegenstände stehen wo und wann können die wie entsprechend evakuiert werden. So, gleichzeitig aber auch, und das ist jetzt quasi ein Ergebnis aus diesem Prozess, zu gucken, bei sämtlichen Neubauten, die wir auf unserem Gelände machen, können wir Hochwasser angepasst bauen. Wir bauen jetzt gerade unser Leistungszentrum neu und hier haben wir zusammen mit dem Architektenteam entschieden, dass sämtliche Elektroleitungen über die Decke kommen. Sprich, wenn eine Sturmflut kommt, kann es in Teilen überflutet werden, aber eben die Elektrik ist dann nicht betroffen, weil das quasi alles über die Decke von oben nach unten kommt. Und das sind so Kleinigkeiten, aber die eine sehr große Auswirkung haben, eben auch auf das Thema Wertsicherung.
Ich finde das gar keine Kleinigkeit, ich finde das ein Riesenthema. Wir haben das auch in der Ahrtal-Flut in den Krankenhäusern gesehen, ne? Die hatten halt ihre Elektrik natürlich alle im Keller und da ist halt so ein bisschen auch die Frage, kann man das weiter oben machen? Und meines Wissens nach ging das irgendwie nicht, deshalb cool, dass ihr das so machen konntet.
Genau, aber da geht es halt ganz stark auch um das Thema Wertsicherung und wie können wir in der Zukunft so infrastrukturell Dinge bauen, dass eben Werte nicht gefährdet sind und gleichzeitig...
Darf ich da nochmal dazwischen fragen, wie hoch darf denn das Wasser da jetzt steigen bei dem Neubau? Weißt du das so spontan?
Das weiß ich spontan nicht, kann ich aber nochmal nachfragen. Ja.
Verrate ich euch in der nächsten Podcast-Folge, wie hoch das Wasser bei euch jetzt im neuen Leistungszentrum steigen darf.
Genau. Und gleichzeitig aber auch zu gucken, ne, wie können wir auch entsprechend Wasser lenken, dass eben das Kernstadion nicht direkt betroffen ist, dass man eben einfach Hochwasser angepasst guckt, wie Wasser fließen kann. Und wir wissen mittlerweile auch eben durch verschiedene Szenarien, wie lange es auch dauert, bis das Wasser wieder abfließt, ne? Wann wir wieder einen Trainingsbetrieb haben können. Und last but not least, immer so ein Fun-Fact, das Kerngeschäft von unserem Unternehmen, also vom Werder Bremen, ist ja, dass die Profis ihre Spiele machen können. Ja. Und dafür müssen sie auch trainieren. Deswegen haben wir zum Beispiel für den Fall eines Hochwassers bei uns auf dem Gelände jetzt eine Kooperation geschlossen mit einem anderen Verein und wir dürfen tatsächlich also die Profiherren, Profifrauen und die U23-Mannschaften dürfen ja dann von einem anderen Sportverein den Trainingsplatz nutzen, um dort weiter zu trainieren, damit einfach ne, das Kerngeschäft auch entsprechend
weiterlaufen kann. Ist spannend, das war undenkbar vor ein paar Jahren sowas, ne? Also da merkt man schon auch, dass wir uns auch unser Mindset quasi anpassen an die Situation.
Genau.
Noch ein ganz kleiner Hinweis, du hast gerade über Klimarisiken gesprochen und das ist tatsächlich relativ komplex zu ermitteln. Wir werden, eine der nächsten Folgen wird sich genau darum, wie man das eigentlich macht, wenn man jetzt keine großen Teams beschäftigen kann damit. Und mir zwingt sich so ein bisschen die Frage auf, dass mit dem fortschreitenden Klimawandel wird ja auch der Meeresspiegel ansteigen. Ist das denn ein Szenario, das ihr auf dem Schirm habt? Habt ihr da irgendwelche Grenzwerte, wo ihr sagt, okay, bis hierher und dann geht es nicht weiter, müssen wir das Weserstadion leider in Berlin neu aufbauen? Was ist euer Plan?
Ja, das ist eine sehr komplexe Diskussion. Wenn man dazu, es gibt ja auch zahlreiche Animationen, es gibt Übersichten, was, wenn der Meeresspiegel so und so weiter steigt, ne, wie viele Teile von Norddeutschland sind dann unter Wasser. Und wenn man sich diese Grafiken anschaut, dann sieht man tatsächlich, dass das Wasser bis nach Bremen reinreicht und de facto sind wir dann auch unter Wasser. Was in dem Zusammenhang immer so ein bisschen vergessen wird, ist natürlich, welche Investitionen wird Deutschland tätigen mit Blick auf Hochwasserschutz an den Küsten, was wird investiert in Deiche. Aber klar, es ist natürlich logisch, wenn der Meeresspiegel steigt, wird der Gesamtwasserpegel steigen und damit wird auch als Thema Sturmflut, ne, wenn da eine Sturmflut kommt, wird es mehr Wasser einfach in die Weser reindrücken und damit uns auch stärker betreffen. Ich halte mich sehr damit zurück, einfach eine Aussage zu tätigen, okay, bei dem und dem Pegel sind wir unter Wasser, weil da gibt es einfach so viele Abhängigkeiten, die infrastrukturell doch an den Küsten passieren werden und auch müssen, dass es einfach schwierig ist, dazu eine Aussage zu tätigen.
Ja, es ist auch eigentlich nicht wirklich möglich, eine seriöse Aussage dazu zu tätigen, wann da wie viel angestiegen sein wird. Ne? Also so ein bisschen wie in die Glaskugel gucken. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also Meeresspiegelanstieg ist für uns in Berlin hier nur so ein mittelwichtiges Thema, aber für euch natürlich extrem wichtig. Ihr macht ja schon total viel und es ist total beeindruckend, was ihr alles tut und wie langfristig ihr euch ja auch vorbereitet. Meine Erfahrung ist, dass es trotzdem in dieser ganzen Planung oft Probleme gibt und auch Widerstände. Und mich würde auch interessieren, wie das jetzt für dich und für dein Team war, dieses Thema zu bearbeiten. Gibt es denn irgendwelche Schwierigkeiten, auf die ihr oder du gestoßen seid in den letzten Monaten und Jahren, seit ihr euch damit auseinandersetzt?
Ja und nein. Also ich würde sagen, beim Thema Wasser ist es bei Werder Bremen so ein bisschen der No-Brainer, weil man einfach jetzt durch diverse Flutereignisse in der Vergangenheit auch schon gesehen hat. Also es gibt einfach auch Fotoaufnahmen, wie das Wasser bei uns auf dem Gelände steht. Und deswegen ist es auf jeden Fall etwas, was nahezu alle sehr schnell, sehr gut nachvollziehen können. Einfach auch mit der Korrelation Sicherung von einfach Wertgegenständen. Das macht total Sinn und das klickt auch bei allen sofort. Hitze ist nochmal ein anderes Thema, weil Hitze wird auch einfach sehr individuell wahrgenommen. Mhm. Also das ist etwas, wo meine Wahrnehmung mittlerweile ist, dass Menschen eine solche Wahrnehmung haben, ab wann ist es eigentlich heiß und was ist eigentlich ab wann lebensbedrohlich. Und der eine sagt, naja, das ist doch noch total in Ordnung. Und die andere sagt, boah, ich leide da jetzt schon sehr stark drunter. Also das ist einfach super individuell in meiner Wahrnehmung. Dass man auch jetzt nicht pauschal sagen kann, okay, bei 28 Grad sollte das und das gelten, weil das einfach immer je Gruppe auch individuell wahrgenommen wird. Also so eine kleine Anekdote eher. Hier war die Herausforderung eher, dass wir im Frühjahr alle im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen heiß gemacht haben, so Hitze, wir müssen uns vorbereiten, ne? Wir brauchen irgendwie Szenarien, wenn es ein Spieltag kommt und es sehr, sehr heiß wird, was sind dann unsere Pläne? Und zack, hatten wir keinen heißen Sommer.
Ja, I can relate.
So, ich habe irgendwie mit sehr vielen Menschen sehr intensiv drüber diskutiert und habe eigentlich so ein bisschen darauf gewartet, dass es den einen Spieltag gibt, ne? An dem es heiß wird, wo dann plötzlich irgendwie der Need auf einmal total klar wird und der kam halt nicht.
Es war ja...
Und deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung nach dem Motto so, ja, wir sind hier immer noch Norddeutschland, das scheint ja jetzt nicht relevant zu sein.
Es war aber auch wirklich der letzte Sommer, ne, 2025, im Frühjahr wurden irgendwie, also gab es ja auch immer mehr Artikel, irgendwie Rekordhitzesommer wird vorhergesagt und so weiter. Und ich war auch ja im Durchschnitt immer noch deutlich wärmer als irgendwie in den 20 Jahren davor. Und trotzdem, ich glaube, damit warst du nicht allein. Und
Das Argument, was halt immer wieder kam, ist, naja, aber wenn es denn so super heiß ist, sind wir ja in der spielfreien Zeit. Weil die Saison fängt halt Ende August an und geht bis Mai und dann ist immer die super heiße Zeit spielfrei. Dass dann die Profis trotzdem trainieren und dass man noch ein Trainingslager hat und dass eben auch Ende Mai es schon sehr heiß sein kann, wird dann immer so ein bisschen vergessen. Ja. Aber es war eben tatsächlich einfach im letzten Jahr nicht heiß.
Ja, und Ende August natürlich auch und Anfang September, ne? Das ist ja einfach so ein Thema. Ich finde aber gerade das Trainingslager-Thema schon auch noch interessant.
Da hat es auch geregnet.
Es gab hoffentlich keine Sturmflut. Aber genau.
Nee, aber es war nicht so.
Aber es ist ja tatsächlich eine Herausforderung. So, ne? Wie weit bereitet man sich darauf vor? Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gerade für einen Punkt machen wollte. Bitte lass mich mal kurz überlegen. Hitze, Trainingslager. Ach genau, so. gerade bei Trainingslagern ist das ja schon, finde ich, im Sommer ein interessantes Thema, weil im Musterhitzeschutzplan für den organisierten Sport zum Beispiel wird dann empfohlen, dass man das einfach zu anderen Zeiten macht. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man so ein Trainingslager einfach auf einmal in den Herbstferien machen kann. Also das ist so eine Sache, die ich gelernt habe, seit ich mich mehr damit auseinandersetze, dass irgendwelche Saisonpläne nicht nur im Profisport, sondern durchaus auch im Amateursport und im Breitensport, kann man nicht einfach so verschieben, sondern dann müsste man eigentlich so die kompletten Saisonpläne von allen anpassen, weil ja Trainingsplätze auch ein hohes Gut sind, um das sich viel gestritten wird, weil wir eigentlich zu wenig haben.
Absolut. Und das, also was ja die einzige Varianz, die man so ein bisschen hat, ist einfach innerhalb der Tage zu gucken. Also Beispiel Profifußball, dann Anstoßzeiten nach hinten verlegen. Das ist aber auch möglich, weil der Fußballplatz im Stadion einfach nur von dieser Mannschaft genutzt wird, wenn man genau sagst, plötzlich öffentlich zugängliche Plätze hat, die eben für bestimmte Zeiten gebucht werden, dann ist es schon schwieriger in der Abstimmung der Stakeholder-Gruppen, ne? Und dann auch zu gucken, okay, wer hat dann das Anrecht, wann wie dazu. Ja, ne? Und wie, und das ist auch wieder, again, der Corona-Effekt, wie priorisierst du das dann?
Ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung, da ging es um Klimaanpassung im Sport. Und da hat jemand gesagt, dass er davon ausgeht, dass der Fußball bald nicht mehr 2 Halbzeiten, sondern 3 Drittelzeiten haben wird. Und dazwischen quasi jeweils eine Pause, um sich an die Hitze anzupassen. Es ist ja nun schon so, dass eigentlich ja eine Kombination, würde ich sagen, aus Corona und Hitze dazu geführt hat, dass mehr SpielerInnen ausgewechselt werden dürfen und es diese Trinkpausen gibt. Hältst du das für ein realistisches Szenario mit den 3/3-Zeiten? Ich habe so gedacht, das ist wahrscheinlich heiß umstritten, wenn sowas eingeführt wird.
Ja, ich glaube, da muss man gar nicht so weit gucken. Also ich verfolge gerade mit sehr hohem privaten Interesse die Australian Open. A, weil ich Tennis-Fan bin und B, weil das jetzt so ein typischer Case ist für Sport in total krasser Hitze. Ja. Und am Ende muss ja der Sport, der organisierte Sport, auch die SportlerInnen schützen. Das heißt, wenn es einfach mehr medizinische Vorfälle geben wird, gerade da Probleme etc., wird es zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass man mehr Pausen hat. Was jetzt die genaue, ne, welche, ob man jetzt in Dritteln, in Vierteln, in Hälften spielt, I don't know. Aber am Ende wird es mehr Pausen geben. Es braucht mehr Trinkpausen. Es braucht deutlich spätere Anstoßzeiten. Das sind Sachen, die wir jetzt schon sehen. Also wenn man sich Anstoßzeiten im Durchschnitt anguckt, in Portugal, in der Türkei, sind die immer nach 20 Uhr. Einfach, weil es dann kälter ist und nicht mehr so heiß wie tagsüber. Das heißt, ich gehe eher davon aus, mehr Trinkpausen, weil ich glaube, ne, dieses 2x45 Minuten ist so die heilige Kuh.
Ja, so ein bisschen
kommt's mir vor. Bis man das ändert, boah, das, ne, für sie. Ich glaube aber, dass eben, es wird mehr Trinkpausen geben in den einzelnen Hälften und spätere Anschlusszeiten. Das wird zwangsläufig darauf hinauslaufen.
Ja. Jetzt hast du schon gerade, wir haben vorhin schon mal kurz erwähnt, die Australian Open. Wir machen einen Link dazu in die Shownotes. Da gibt es wirklich, also ich kann es nicht anders sagen, abgefallene Videos davon, wie, oh Gott, jetzt fällt mir der Name des Spielers nicht ein, aber der hat vom Prinzip her, hat der während des Spiels so Hitzekrämpfe. Und also jeder, der irgendwie ein bisschen medizinisch bewandert ist, sieht, dass das eine wirklich potenziell lebensbedrohliche Situation ist, in der er sich befindet. Und das ist ja auch Wahnsinn, dass dieses Spiel nicht abgebrochen wurde und dass er überhaupt weiterspielen durfte. Das fand ich echt einfach verrückt. Ja. Genau, schaut euch das Video an. Und was mich interessiert, Sandra, du zuerst.
Ganz kurz, eine sehr gute Freundin von mir, die ist, die sind gerade bei den Australian Open und die weiß natürlich, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und die hat mir auch Videos weitergeleitet von diesen Wassernebelduschen. An jeder Ecke sind diese Nebelduschen, damit ZuschauerInnen sich abkühlen können. Überall sind Sonnensegel, ne? Die müssen ständig dieses Dach wieder zumachen, damit es klimatisiert ist. Und das ist natürlich rein aus meiner Perspektive, ne, mit dem Herzen Nachhaltigkeitsmanagerin, auch eigentlich eine Katastrophe, dass die dann so ein Riesenstadion zumachen müssen, einfach aus Schutz vor Hitze und gleichzeitig diesen riesen Raum
klimatisieren
müssen. Ja. Und das ist natürlich der totale Wahnsinn, in der Hoffnung, dass es mit erneuerbarer Energie passiert, was ja nicht, also Australien hat jetzt nicht so einen super guten Strommix. Also das ist halt echt eine Gefahr auch, dass Klimaanpassung wieder auf Kosten des Klimas passiert.
Du hast es gerade selber gesagt. Das sind jetzt halt wirklich Extrembedingungen. So, und wenn wir jetzt nochmal auf euer Stadion, auf eure ja, auch die Rolle vielleicht von Werder Bremen in der Stadt Bremen, im Breitensport, aber auch insgesamt in der Stadtgesellschaft schaust. Wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben in Norddeutschland in den nächsten Jahren irgendwann mal 3 Wochen am Stück 40 Grad im Schatten. Was bedeutet denn das bei euch? Was passiert denn dann? Also wir wissen ja jetzt, wenn es doll schneit, dann fallen die Spiele aus. Aber wenn es jetzt wirklich länger sehr, sehr heiß ist, was passiert dann?
Also ich würde mal so vom Kerngeschäft anfangen. Ja. Also dann ist auf jeden Fall, wird es die Diskussion geben, ob bestimmte Spiele stattfinden können. Und dann ist mein ganz klarer Wunsch, dass man auch auf DFL-Ebene bestimmte Szenarien entwickelt, zu sagen, oder gibt es auch schon übergreifenden Austausch, zum Beispiel von allen Sicherheitsteams aller Bundesligisten, zu sagen, ab wann ist eigentlich Hitze ein Sicherheitsrisiko? Und da sprechen wir ganz klar über, ab welcher Temperatur. Ich habe da vorhin gesagt, ne, Temperatur ist individuell, aber trotzdem brauchst du so einen gewissen Rahmen tatsächlich. Also ab wann gilt was? Und was sind dann auch ein Stück weit die Eskalationsstufen? Dann in der Kombination, sagen wir jetzt mal, bis 28 Grad kann alles stattfinden, dann haben wir mittlerweile bei Werder Bremen ein sehr gutes Bewusstsein dafür, wo die Sonne steht, zu welcher Temperatur, zu welcher Tageszeit, Entschuldigung. Und das, also das ist eine ganz simple Maßnahme, die ich mal allen Bundesligisten immer mitgebe, wenn man mich fragt. Schau dir an, wo die Sonne steht, zu welcher Tageszeit im Stadion und welche ZuschauerInnen sind dann von Sonne direkt betroffen, ne? Und da zu gucken und da ganz gezielt zu sagen, okay, für die ZuschauerInnen in diesem Block zu gucken, können die Cappies bekommen, können die Sonnencreme bekommen, können die Zugang bekommen zu Wasser, ne? Das mit einem Wassersponsor zu klären. Also da wirklich zu gucken, dass die erstmal geschützt sind, weil es gibt immer bestimmte Menschen in bestimmten Blocks, die komplett im Schatten sitzen, die sind auch mal per se nicht das Problem. Aber schon allein das Wissen schon mal transparent zu haben, dass alle, die im Spieltagsbetrieb da sind, wissen, okay, wer ist im Zweifel betroffen von der Sonne? Das ist zum Beispiel was ganz Banales.
Kostet auch nichts, das zu machen.
Und jetzt habe ich schon die ersten Maßnahmen. Genau, kostet auch nichts, das zu machen. Und das sind aber so ganz simple Sachen zu gucken. Und dann zum Beispiel, also auch Sonnencreme muss im Zweifel nichts kosten, weil jeder große Bundesligist hat ein Sponsoring-Vermarktungsteam. Im Zweifel kann man das dann vermarkten und kann sagen, okay, wir machen daraus ein Sponsoring und können ein Sonnencreme-Hersteller kann entsprechend die Sonnencreme stellen und kann daraus eine Aktion machen für einen guten Zweck. Das sind auf jeden Fall Diskussionen, die man führen muss zum Schutz der ZuschauerInnen. Was aber auch ein bisschen immer vergessen wird, ist das ganze Thema Wasser. Also wenn zum Beispiel wir 3-4 Wochen Extremhitze haben in Deutschland, wird früher oder später der Moment kommen, dass Menschen ihren eigenen Rasen nicht mehr wässern können. Mhm. Wie wässern eigentlich dann Fußballvereine ihre Rasenflächen? Das ist zum Beispiel auch ein ganz starkes Argument für Kunstrasenplätze. Wir bei Werder Bremen haben im Stadion Innenraum einen Hybridrasen, haben auch große Wasserspeicher, womit wir auch im Zweifel wässern können. Also das sind einfach so Diskussionen, auf die wir uns alle gefasst machen müssen im Fußball. Also, ne, ist dann quasi der, wenn alle Privatpersonen in Rasen nicht wässern dürfen, dürfen wir denn unseren Rasen noch wässern?
Und wenn ihr den dann gewässert habt, müsst ihr den dann, wenn gerade nicht Spielzeit ist, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, damit sie sich an einem kühlen Ort aufhalten können? Wahrscheinlich nicht, genau. So, also welche, ich ziehe so ein bisschen in die Frage, ihr habt halt das Weserstadion, aber ihr habt natürlich auch noch einen Haufen andere Räumlichkeiten, ne? Und viele andere Stadien. Ja. Und das eine sind bei mehreren Wochen 40 Grad natürlich die Auswirkungen auf den Profispielbetrieb, aber das passiert ja dann noch ganz viel mehr.
Also da auch ein Beispiel, das hatten wir auch, das war eine ganz interessante Diskussion bei dieser ersten Schulung für Übungsleitende, dass wir auch gesagt haben, okay, wenn zum Beispiel es gibt eine Leichtathletikgruppe, die sich jede Woche trifft, ne? Und wo machen die eigentlich ihre Aufwärmübungen? Mhm. Und die hat dann so berichtet, die Trainerin, dass die das immer an einem ganz bestimmten Ort machen, der natürlich in der prallen Hitze ist. Und dann aber zu sagen, okay, einfach mit dieser Routine brechen und zu gucken, okay, macht man das zum Beispiel am Eingang der Tiefgarage, weil da einfach deutlich kühler ist, ne? Und das sind so Prozesse, die dann aber wirklich, also dafür brauchst du erstmal ein Bewusstsein, um dann entsprechend auch eine Art Empfehlung und Handreichung.
Aber kannst du dir vorstellen, dass in so einem Extremszenario Werder Bremen zum Beispiel auch, keine Ahnung, innerhalb des eigenen Geländes irgendeine Cooling Zone ausweist, wo Menschen hingehen können, also jetzt nicht nur zum Training, die rings um euch herum leben und wohnen, um sich abzukühlen? Ist das was du was ihr vielleicht noch nicht geplant habt, aber was du für denkbar hältst?
Ja und nein. Also ich glaube, dass Menschen, die in Bremen das Weserstadion kennen, wissen, dass wir komplett umgeben sind von der Pauliner Marsch. Mhm. Und das ist ja nun mal ein Naherholungsgebiet. Das heißt, das ist per se schon mal eine Cooling Zone. Ja. Das heißt, das ist eigentlich so ein No-Brainer, dass man sich dort entsprechend aufhält. Und wir sehen das auch in den Klimaszenarien der Stadt Bremen, dass eben bestimmte Orte auf unserem Gelände dann dunkelorange und dunkelrot werden, aber unsere ganze Umgebung weiterhin blau und grün ist. Ne? Deswegen, weil wir einfach in dieser, ja, direkt an der Weser in der Pauliner Marsch, das ist eben auch ein Kleingartengebiet, ein Waldgebiet, das ist per se schon so eine Art grüne Lunge für die Stadt.
Ja, das ist dann natürlich praktisch. Okay, alles klar. Dann kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ich habe zum Abschluss, du hast schon so ein paar Tipps gegeben, aber zum Abschluss noch ein letzter Tipp für unsere HörerInnen, die jetzt vielleicht auf ihre Kinder beim Training schauen oder auf ihre eigene Sportroutine oder die Sportveranstaltung, zu denen sie hingehen. Was würdest du denn den HörerInnen empfehlen, wenn sie Sport machen oder zum Sport gehen, was sie tun sollten, um sich selber zu schützen?
Also ich glaube ja, Sonnencreme ist ein total unterschätzter Faktor.
Das möchte ich als Ärztin an dieser Stelle unterstützen. Sonnencreme ist sehr wichtig.
Wenn ich das einfach in meinem privaten Umfeld auch sehe, wie selten Menschen sich in meinem privaten Umfeld eincremen, das ist irritierend tatsächlich. Ja. Also ich finde, Sonnencreme ist einfach super, super wichtig, auch mit Blick auf Langzeitfolgen für die Haut. Also wirklich auch eincremen, eincremen, eincremen. Das ist die erste wichtige Info. Die zweite Info ist auf jeden Fall auf den Wasserhaushalt achten und tatsächlich auch ganz aktiv den Trainer, die Trainerin danach fragen. Ne? Also wie oft gibt es Trinkpausen? Ja. Haben die Kinder Zugang zu Trinkwasser? Kann der Verein gegebenenfalls, ja, zum Beispiel Trinkflaschen bereitstellen, Cappies bereitstellen? Und aber auch so ganz simple Sachen, ungefragt vielleicht auch den TrainerInnen mitgeben und sagen, Mensch, es würde doch schon helfen, wenn man, wie gesagt, ne, einfach den Eimer Wasser in die Mitte stellt, damit die einfach ihr Cappy, ihr Trikot da reinwerfen können, um sich dann wieder überzuziehen. Und ein ganz simples Beispiel, was ich letztens, also ein sehr ganz banales Beispiel, es gibt mittlerweile, die kann man kaufen, so wiederverwendbare Wasserbomben. Das sind so, die mit so einem Magnet klacken die so zusammen. Das kann man mal googeln. Und damit zum Beispiel einfach ein Aufwärmspiel zu machen. Ja. Also Aufwärmspiel, haha, aber so ein Intro-Spiel, ne? Wenn quasi das, dass man einfach sagt, ne, die Kids statt Ticker oder Brennball spielen die einfach mit diesen wiederverwendbaren, auffüllbaren Wasserbomben einfach so ein Intro-Spiel. Und dann ist schon wieder schon mal ein bisschen nass, ne? Und das sind so ganz banale Sachen, die auch Spaß machen, die nicht mit erhobenem Zeigefinger kommen. Das würde ich raten, das wirklich zu integrieren in den normalen Sportalltag.
Ja, vielen, vielen Dank. Tatsächlich ist das eine der Sachen, die ich sehr gerne sage. Klimaanpassung darf auch Spaß machen. Ich empfehle auch sehr, was ich wirklich richtig toll finde, sind diese Wasserflaschen, diese Sprühflaschen einfach mit Wasser dabei zu haben und gerne auch mal den Kolleginnen und dem Trainer einfach mal nass zu spritzen damit. Die sollten nämlich dankbar sein dafür, dass man das tut. Genau, ja, wunderbar. Sandra, danke, dass du da warst. Das war viele Aspekte, die ich noch gar nicht so gehört habe. Ehrlich gesagt habe ich mir über Sturmfluten noch nicht so viel Gedanken gemacht. Aber es erscheint mir total logisch, dass das für Werder Bremen natürlich das Haupt- und größte Thema ist. Für all diejenigen, denen das jetzt gut gefallen hat mit Sandra, was ich euch am Anfang nicht verraten habe, Sandra hasst Podcasts. Hass ist ein starkes Wort. Sie hört sie gerne, aber sie nimmt sie überhaupt nicht gerne auf. Deshalb nochmal tausend Dank, dass du hier warst. Und sie hat mir vorher auch verraten, dass sie nicht vorhat, jemals wieder in einen Podcast zu gehen. Insofern hoffe ich sehr, dass ihr diese spezielle, besondere Folge mit Sandra genossen habt. Alle Artikel, Sportereignisse, von denen wir jetzt gesprochen haben, verlinken wir mit Nachweisen dazu in den Shownotes, auch den Musterhitzeschutzplan für den organisierten Sport, der sicher ein ganz guter Anhaltspunkt ist, wenn man so schauen will, was kann man eigentlich alles tun, packen wir euch damit rein. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es bei Werder Bremen weitergeht oder was sich im Sport- und Klimaanpassung sonst noch so tut, kann ich euch nur empfehlen, euch weiter diesen Podcast anzuhören und euch für meinen Newsletter anzumelden. Das Anmeldeformular findet ihr auch in den Shownotes. Und dann zum Abschied also nochmal, liebe Sandra, schön, dass du da warst. Tschüss und bis bald.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.